Deutschlandfunk Kultur heute.
In unserer neuen Serie zur Frage, was kostet die Kunst? Da sprechen wir heute mit dem deutschen Heldentenor Stefan Finke. Und er hat an Opernhäusern in Krefeld und Karlsruhe seine Karriere begonnen, wurde 1999 in Mannheim jugendlicher Heldentenor und hat dann 2015 bei den Richard-Wagner-Festspielen auf dem Bayreuther Grünen Hügel die Titelpartie des Siegfried übernommen. Seitdem ist er ein deutscher wichtiger Heldentenor. Siegfried, der schmiedet sein unüberwindbares Schwert Notung selber. Und das ist auch ein Stück Oper über romantische Künste und industrielle Arbeit. Über Mensch, Natur und den verändernden Zauber der Kunst. Der rhythmische Hammerschlag des Industriezeitalters ist unüberhörbar. Die berühmten Schmiedelieder aus dem Siegfried, aus dem Ring des Nibelungen von Richard Wagner, hier mit dem Heldentenor Stefan Finke. Und ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, dein Geld wirst du mal mit Gesang verdienen, Stefan Finke. Das soll einer ihrer Lehrer im Fach Kirchenmusik mal zu Ihnen gesagt haben. Stimmt das?
Ganz genau. Das war mein Orgellehrer, bei dem ich Unterricht hatte, bevor ich ins Studium gegangen bin.
Bis es zur Kunst kommt, da muss ja erstmal viel getan und auch überwunden werden. Was steht dem nach Ihrer langjährigen Bühnenerfahrung in Deutschland vielleicht ganz besonders im Weg?
Vielleicht die Geduld, die man braucht, um ein gewisses Niveau erreichen zu können. Ein Niveau, auf dem man sich dann dauerhaft halten kann. Da würde ich eigentlich ganz gerne die Theater ein bisschen in die Pflicht nehmen, denn jedes Theater ist heute froh, wenn es einen jungen Sänger hat und der Sänger möglichst schnell alles abdeckt, was das Theater zu besetzen hat. Das mag auch eine Zeit lang gut gehen und die meisten jungen Sänger gehen darüber kaputt, weil sie zu früh, zu viel und zu schnell und zu schwer singen. Und wenn sie fertig sind, stehen ja 100 weitere vor der Tür, dann wird der ausrangiert und der nächste kommt rein. Ich sehe das als ganz, ganz große Gefahr.
Es gibt aber noch was sehr bodenständig, furchtbar Einfaches, nämlich ich glaube etwas, was Sie aus Ihrer Erfahrung auch auf internationalen Bühnen aus Amerika, Australien kennen, das ist sowas wie bürokratische Hemmnisse?
Ach nicht doch, wo gibt's denn das? Sagen wir mal so, wo gibt's die denn nicht? Bürokratische Hemmnisse haben wir überall. Das ist schwierig und ich finde es tatsächlich in Deutschland mit am schwierigsten. Deswegen versuche ich eigentlich, Deutschland zu vermeiden, weil überall im Ausland ist es sehr viel einfacher, mit der Bürokratie umzugehen. Sehr viel einfacher als bei uns. Und wenn ich die Wahl habe, in Köln zu singen oder in London zu singen, singe ich eigentlich lieber in London, weil es sich einfacher organisieren lässt. Das hat auch damit zu tun, dass es diesen seit vielen Jahren schwelenden Streit gibt, ist ein freiberuflicher Künstler, Sänger, wenn der jetzt an ein Theater kommt, ist er weiterhin ein Freiberufler oder muss er sich dem Ensemble einordnen, wird also quasi zwangsangemeldet. Schwierige Sache.
Gut, dass Sie darauf hinweisen. Sind in diesem Punkt wirklich die Vereinigten Staaten oder Australien besser für Sie als ausübender, darstellender Künstler?
Ja, sind sie. Weil dort ist es so, ich weise nach, dass ich hier in Deutschland meiner Sozialversicherungspflicht nachkomme. Das tue ich durch die Künstlersozialkasse. Da zahle ich jeden Monat meine Beiträge zur Rentenversicherung und zur Krankenkasse ein. Das weise ich im Ausland nach und damit ist das Küken tot. Dann kriege ich dort meine Gage überwiesen, abzüglich der geltenden Quellensteuer des jeweiligen Landes.
Es ist kein Geheimnis, dass Künstler wie Sie mit Agenten zusammenarbeiten, mit spezialisierten Büros. Das sind keine Blutsauger, sondern wichtige Leute im Business, richtig?
Ich bin der festen Überzeugung, dass kaum eine Karriere ohne Management und ohne eine gute funktionierende Agentur laufen würde. Es gibt ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen, aber die haben dann wahrscheinlich von alleine aus so viel zu tun, dass sie den Manager schon brauchen, um ihnen diesen ganzen Kram abzunehmen. Ja, und auch einfach darum festzustellen, der Künstler A soll engagiert werden, der hat aber schon bestimmte andere Termine in diesem Zeitraum drin, für den man ihn engagieren möchte. Das muss vertraglich festgehalten werden. Und irgendwer muss gucken, dass dieses Räderwerk sinnvoll ineinander greift für beide Seiten, für den Künstler und für die Veranstalter.
Ich würde Sie gerne um so zwei, drei Nachrichten mal so aus der praktischen Welt eines Tenors oder Sängers auch bitten. Wie ist das eigentlich so, wenn plötzlich ein Kollege erkrankt und man wird gefragt, ob man einspringen kann? Fühlt man sich dann als Notnagel oder sagt man auch, das ist eigentlich eine prima Sache, das ist gut verdientes Geld bei einer Rolle, die ich sowieso drauf habe? Klären Sie uns mal auf.
Es gibt einige Kollegen, die sagen, das mache ich grundsätzlich nicht, das ist mir zu heiß, dafür habe ich die Nerven nicht. Es gibt andere, die sagen, ja, wenn der Anruf kommt, dann mache ich die Schublade für die Rolle X auf und habe die Rolle abrufbereit. Und ich finde, das ist ein Muss, wenn man einspringen geht. Man muss die Rolle perfekt drauf haben. Weil wenn ich mittags einen Anruf kriege und abends meinen Tristan singen soll, dann muss ich mich darauf verlassen, dass Musik und Text perfekt sitzt, weil abends habe ich dann andere Sorgen, weil ich mich um ein neues Theater kümmern muss, um die Inszenierung, um möglichst viel von der bestehenden Inszenierung zu übernehmen, um mich mit meinem Kostüm auseinanderzusetzen, mit den Kollegen zu vertragen. Und also da hat man dann die Sinne auf alle anderen Sachen, nur nicht auf der Partie selber. Die muss im Autofokus laufen. Es ist spannend, es ist sehr, sehr spannend. Auch mein letztes Engagement, es waren ja nicht so arg viele im vergangenen Jahr, aber mein letztes war tatsächlich auch ein Einspringen mit längerem Vorlauf. Da hatte sich ein Kollege, der in Japan singen sollte, hier so schwer am Rücken verletzt, dass er nicht reisen konnte. Und dann bin ich eingesprungen dorthin, habe 5-mal Meistersinger gesungen, den Stolzing. Erstmal 10 Tage Quarantäne gehabt und die überwachen die Quarantäne wirklich so, dass man sein Apartment nicht verlassen kann. Also das war schon auch speziell, aber es war ein Einspringen und das war endlich mal Arbeit.
Ich wäre schlecht beraten, wenn ich mit Stefan Finke, einem gefragten Heldentenor dieser Tage in Bayreuth, genauso wie in London, nicht über Richard Wagner sprechen würde, was ich jetzt gerne mit Ihnen tun möchte. Sie haben schon gesagt, wenn man den Tristan singt, Sie sagen das so nebenbei, ich verrate kein Geheimnis, dass Sie ein Schrank von Kerl sind, da muss man auch sein, wenn man 5 Stunden Tristan durchhalten will. Was kostet die Kunst, Stefan Finke, körperlich? Erschöpfungen, Entbehrungen?
Ja, beides. Also vor allen Dingen, ja, wenn ich einen Tristan singe, das ist 4 Stunden Musikzeit in dieser Oper und viel von der Zeit liegt halt im Tristan und viel liegt auf der Isolde. Wenn man das zusammenschiebt, was diese beiden Titelpartien an Musikzeit füllen, bleibt für die anderen Rollen nicht so arg viel übrig. Man muss also eine Bärenkondition haben, man muss gesund sein und auch gesund singen, so dass man das dauerhaft durchhalten kann. Und man muss einfach die Technik haben, mit der ich sowas 3-mal die Woche vor einem Publikum abliefern kann.
So wie beim Bergsteigen, ne? Gesund nicht durch die Berge, sondern gesund in die Berge.
Gesund auf die Berge.
Zwangvolle Plage, Mühe ohne Zweck, berühmte erste Worte aus dem Siegfried, der Mime, der Künstler, der lernt jetzt kochen. Worauf ich hinaus will, eine Ihrer Titelpartien, Ihrer grandiosen, ist der Siegfried. Sie haben ihn 2015 in Bayreuth gesungen. Sie singen ihn immer wieder. Siegfried, dieser elternlose, scheinbar dumme, starke Junge, der mit den Tieren spricht und sein Schwert schmiedet. Ein märchenhaftes Stück, was mit unserem Thema zu tun hat, nämlich Industriearbeit. Da ist einer, der schmiedet sein Schwert. Hat man bei sowas auch schon mal bei Proben drüber nachgedacht, Mensch, das ist eigentlich industrielle Arbeit, die der da verrichtet. Der kann mit Tieren und Vögeln sprechen, aber irgendwie ist das auch ein Stück über den Rhythmus des Industriezeitalters?
Der Gedanke kommt nicht unbedingt. Es gibt aber tatsächlich den Gedanken, dass wir davon sprechen, es gibt gewisse Theater in unserer deutschen Landschaft, die sind wie eine Fabrik. Da kommst du hin, ich sage bewusst keine Namen, aber da kommst du hin und du singst in einer Spielzeit Rollen wie den Erik im Holländer, dann den Siegmund, dann den Lohengrin, dann den Parsifal, zwischendrin zum Erholen den Floristan und den Eisenstein.
Zur Erholung, ja?
Zur Erholung zwischen dem Rest. Oder ich weiß von einem Baritonkollegen, der hat mir erzählt, auch in einem größeren deutschen Haus, der hat in einer Saison 19 verschiedene Rollen singen müssen. Wenn ich so in Anführungsstrichen benutzt oder vielleicht sogar ausgenutzt werde, dann liegt der Verdacht nahe, dass man an industrielle Kunstarbeit denkt.
Da sollte sie aber nicht sein. Ich muss mit Ihnen ein Thema anschneiden, wo ich nicht wusste, dass wir zusammenfinden, weil ich vor einem guten Jahr von Ihnen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung las. Sie haben im
Corona-Jahr 2020 gesagt, ich lege nicht die Hände in den Schoß, ich mache es selber. Und haben in ihrem Garten ihres Hauses in Rheinland-Pfalz mit ihrer Gattin zusammen, die Sieglinde gesungen hat, haben sie den Siegmund, also sprich die ersten Akt Walküre, gemacht. Das heißt, zur Not muss man die Kunst dann eben auch selber machen, auch wenn die Opernhäuser zu sind.
Naja, es ging ja anders überhaupt nichts, wirklich gar nichts. Und dann hat, also ich, den Schuh muss ich unbedingt weitergeben an meine Frau. Meine Frau kam dann mit der Idee, weißt du was, wenn wir nicht woanders hin dürfen, dann holen wir das Publikum zu uns. Der Garten ist groß genug und dann haben wir überlegt, wie wir es machen können und haben nicht nur den ersten Akt Walküre gemacht, den wollten wir eigentlich als Abschluss einer Serie machen. Wir hatten vorher einige Sachen gesungen, Operettensachen, einen Liederabend, Open Air, was wirklich eine Herausforderung ist. Und haben dann gesagt, ach, weißt du was, am 25. Juli quasi zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele, die ja immer an diesem Datum ist, machen wir einen ersten Akt Walküre, was zur Folge hatte, dass wir in dem Sommer dann noch, ich weiß es gar nicht, 17, 18 weitere Konzerte mit zusammengestrichenen Wagner-Programmen bei uns im Garten angeboten haben. Und die Leute sind gekommen von überall her, nicht nur aus Deutschland, Nord, Süd, Ost, West, auch aus Frankreich, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Dänemark sogar. Die, die es mitgekriegt haben, die haben uns den Garten so voll gemacht, wie wir es coronamäßig mit den entsprechenden Abständen durften. Und wir haben bei jeder dieser Veranstaltungen einen neuen Sitzplan gemacht, der mit Abständen Corona-konform war. War eine Aufgabe, aber so bin ich, so sind wir am Singen geblieben.
Was singen Sie als nächstes, Stefan Finke?
Ich bin eben gerade, also eine halbe Stunde vor unserem Gespräch in Leipzig angekommen und habe morgen Probenbeginn für eine Wiederaufnahme Tristan hier im Opernhaus in Leipzig.
Der deutsche Bühnenkünstler und Heldentenor Stefan Finke in unserer Serie Was kostet die Kunst?